Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Drei, zwei, eins, go! Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Stadtmission Wolfsburg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Der erste Gottesdienst nach meiner Sommerpause, nach meiner Urlaubszeit. Wir hatten sehr schöne Urlaubstage und ich hoffe, dass du auch eine gute Sommerzeit bisher gehabt hast oder noch hast, noch vielleicht im Urlaub sogar bist. Wir werden uns heute im Gottesdienst mit dem Wort Jesu beschäftigen, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Mit dabei sind auch wieder zwei Lieder zu Beginn und ich möchte zum Start des Gottesdienstes beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du uns ja wieder mit einem Gottesdienst beschenkst und dass wir Zeit mit dir haben dürfen. Danke, dass du sprichst, auch heute noch. Und so beten wir nun, dass du uns ermutigst und uns gute Worte schenkst für diese nächste Woche. Amen.
es trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Der Ursprung aller Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in
Wir waren im Urlaub in der Fränkischen Schweiz und dort sind wir sehr, sehr viel gewandert. Und ich persönlich finde Wandern dann besonders spannend, wenn man irgendwas entdecken kann, wenn man irgendwie vielleicht auch eine Höhle sieht. Und dafür ist die Fränkische Schweiz im Übrigen sehr bekannt. Man kann dort sehr, sehr viele Höhlen besichtigen. Für manche muss man Eintritt bezahlen, andere wiederum kann man einfach so besuchen und man kann dort reingehen und ein bisschen sich umschauen und entdecken, was dort alles so, ja, man findet. Höhlen finde ich generell super spannend. Viele Höhlen sind ja ganz, ganz lange Gänge und man kann kilometerlang drin laufen. Manchmal muss man sich sogar durch die Erde halb hindurch wühlen. Und dann hat man ganz oft auch irgendwelche Schätze oder tollen Sachen gefunden. Ganz so ein bisschen erinnert mich das Johannesevangelium, mit dem wir uns heute beschäftigen, auch an eine Höhle, in der man sehr, sehr viel entdecken kann. Und wo man ganz oft einen ersten, zweiten, dritten und sogar vierten Blick braucht, um zu verstehen, was dort gemeint ist. Das Johannesevangelium empfinde ich als ein ganz, ganz spannendes Buch, wo es sich lohnt, sich immer wieder mit zu beschäftigen und tiefer einzusteigen. Heute werden wir uns mit einer Episode des Johannesevangeliums beschäftigen, die etwas länger ist. Den ersten Teil, den erzähle ich als Geschichte. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und den zweiten Teil lese ich dann als Predigttext. Wir beginnen die Geschichte, ich stelle mir das so vor, an einem warmen Tag. Das können wir uns alle sehr, sehr gut vorstellen, denn momentan ist es ja für uns alle extrem warm und heiß. Und da, wo die Geschichte spielt, in Israel, ist es oft warm und heiß. Und es haben sich viele Menschen versammelt, um Jesus zuzuhören. Jesus hat wieder einmal gepredigt, hat eine Geschichte erzählt, hat davon erzählt, wie Gott zu den Menschen steht. Jesus erzählte immer wieder, wie Gott ist. Und die Menschen waren darüber fasziniert, denn jedes Mal, wenn Jesus den Mund aufgemacht hat, dann war das etwas ganz Besonderes. Die Menschen klebten förmlich an seinen Lippen. Das, was er erzählte, unterschied sich radikal, dramatisch von all dem, was vorher erzählt worden ist. Irgendwie hatte er eine ganz besonders große Autorität, eine besonders große rhetorische Begabung. Auf jeden Fall war es so, dass die Leute fasziniert waren von dem, was Jesus immer wieder erzählt hat. Und so saßen sie an einem warmen Tag zusammen und hörten und lauschten den Worten Jesu. Und es wurde langsam Abend und Jesus wollte nicht nur ein guter Erzähler sein und die Leute faszinieren. Nein, er wollte sie versorgen, er wollte Gastgeber sein, er wollte mit ihnen echte Gemeinschaft haben. Er wollte mit ihnen zu Abend essen. Aber es gab nichts. Und er hat seine Jünger gefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Ich würde gerne mit ihnen essen. Aber was sollen wir jetzt machen? Ja, und dann die Jünger, die kramen so in ihren Hosentaschen und denken, wir haben nicht genug Geld, um die ganzen Leute zu versorgen. Das sind 5000 Menschen hier, Jesus, haben sie zu Jesus gesagt. Da denke ich mir so, 5000 Menschen allein mit einem Brot zu versorgen, da wird man schon ordentlich Geld los. Ja, und die Jünger hatten nicht genug. Und Jesus sagt, Freunde, bringt mir mal das, was ihr hier an Essen findet. Dann brachten sie ihm 5 Brote und 2 Fische. Dann hat Jesus zu ihnen gesagt, und jetzt geht hin zu den Leuten und gebt ihnen davon. Und die Jünger, die waren ganz verwirrt. Und wie soll das funktionieren? Aber wenn Jesus das sagt, dann fangen sie halt an bei dem Ersten, geben ihm ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Bei dem Zweiten das Gleiche. Beim Dritten, Vierten, Fünften immer noch. Und es ist immer noch was da. Ja, dann machen wir halt bei dem 6., 7., 8., 9., 10. weiter. Es ist immer noch was in den Händen. Das kann ja gar nicht sein. Dann waren sie beim 20., beim 100., beim 1000., beim 5000. Und es war immer noch nicht vorbei. Irgendwie war genug Essen da. Für alle. Unfassbar. Und darüber hinaus war sogar noch übrig, und zwar 12 gesammelte Körbe voll. Körbe, körbeweise Essen blieb übrig. Überfluss blieb übrig. Die Leute, die das mitbekommen haben, also sowohl die Jünger als auch natürlich die 5000, die satt geworden sind, die nicht nur irgendwie so einen kleinen mikroskopischen Brotkrümel bekommen haben, sondern die waren pappensatt. Die waren fasziniert. Das kann doch nicht sein, die haben das mitbekommen, dass es nur 5 Brote und 2 Fische waren. Und jetzt sind sie alle satt. Eine euphorische Welle packt diese Menschen und sie wollen Jesus sofort zu ihrem König ernennen. Sie wollen ihn feiern, sie wollen ihn groß machen. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt nutzt Jesus die Gunst der Stunde und lässt sich zum König küren. Nein, er flieht. Er entweicht. Er geht weg. Er geht in die Stille und betet. Jesus tut nichts ohne seinen Vater. Und es ist definitiv noch nicht die Zeit, sich zum König erklären zu lassen. Jesus ist ganz mit seinem Vater verbunden. Und er geht in die Einsamkeit, in die Stille und die Menschen finden ihn nicht. Aber die Menschen, die sind natürlich immer noch begeistert. Auch am nächsten Tag sind sie noch begeistert und sie fangen an, Jesus zu suchen. Und genau da setzt jetzt unser Predigttext ein. Johannes 6, Abvers 22. Ich lese aus der Übersetzung Basisbibel. Die Volksmenge war auf der gegenüberliegenden Seite des Sees geblieben. Am nächsten Morgen erinnerten sich die Leute, dass dort nur ein einziges Boot gelegen hatte. Sie wussten auch, dass Jesus nicht zusammen mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, und dass die Jünger alleine abgefahren waren. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herbei. Sie legten nahe bei der Stelle an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Schließlich merkten die Leute, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht. Da stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete und erklärte ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr die Zeichen verstanden habt, die ich vollbracht habe. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Die wird euch der Menschensohn geben. Ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel bestätigt. Daraufhin fragten ihn die Leute: Was sollen wir tun, damit wir so handeln, wie Gott es erwartet? Jesus gab ihnen zur Antwort: Das erwartet Gott von euch. Glaubt an den, den er gesandt hat. Die Leute fragten weiter: Was ist das denn für ein Zeichen, das du vollbringst? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was wirst du also tun? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren das Manna gegessen. In den Heiligen Schriften steht, er gab ihm Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten: Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das Leben schenkt. Sie baten ihn: Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Soweit der Predigttext. Aber was steht da eigentlich? Was sagt Jesus, wenn er sagt: Ich bin das Brot des Lebens? Daher ein erster kleiner Punkt, den ich genannt habe: Brot des Lebens. Was soll das bedeuten? Eine kleine Hintergrundanalyse. So wie beim Fußball, eine kleine Hintergrundanalyse. Was ist denn mit Brot eigentlich gemeint? Wir müssen uns genau anschauen, was bedeutet Brot. Zunächst einmal historisch gesehen kommt das Brot ja aus Mesopotamien, das heißt, so im Orient ist das erfunden worden. Und Brot ist etwas, was ganz, ganz viele Kulturen miteinander verbindet. Es zählt in ganz vielen Kulturen dieser Welt als Grundnahrungsmittel. So auch im Glauben vom Volk Israel, von den Juden. Auch dort spielte das Brot eine immens wichtige Rolle. Schon ganz am Anfang der Bibel segnet Gott alles das, was die Menschen essen dürfen, im Übrigen auch die Samen der Erde, aus denen ja dann das Brot auch entsteht. Und somit ist Brot auch irgendwie ganz direkt abhängig vom schöpferischen Wort Gottes. Gott hat es gegeben. Gott hat dieses irdische Brot geschaffen. Gott ist nicht nur für das Übernatürliche und das Spirituelle zuständig, sondern Gott ist ganz klar auch für den ganz normalen körperlichen Bedürfnissen zuständig, also für den Hunger, für den Durst. Gott hat alles geschaffen, Himmel und Erde. Es ist untrennbar. Das Brot also verbunden mit dem schöpferischen Wort Gottes. Darüber hinaus ist das Brot auch ein Zeichen von Gemeinschaft. Die orientalische Gastfreundschaft wird ja viel gelobt und ausführlich immer wieder beschrieben. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet hat, Brot miteinander zu teilen. Das ist etwas anderes, als wenn wir uns hier beim Bäcker zu einem kleinen Frühstück treffen. Brot miteinander zu teilen im alten Orient, das war intime, ganz, ganz enge Gemeinschaft. Viel enger ging es eigentlich nur noch in der Ehe. Das war etwas ganz außerordentlich Wichtiges und auch im Übrigen überlebenswichtig. Gastfreundschaft war überlebenswichtig für die ganzen Nomadenvölker. Sie waren darauf angewiesen, dass sie immer wieder kleine Oasen der Gastfreundschaft bekommen haben, wo sie Nahrung bekommen konnten. Und so ist es auch ein Frevel im Übrigen, seinem Feind kein Brot zu gewähren. selbst seinen Feinden musste man Brot geben. Darüber hinaus ist natürlich im Volk Israel auch ganz, ganz stark verankert, dass das Brot ein direktes Versorgen Gottes ist. Und zwar ist es ja so gewesen, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Dort waren sie viele, viele Jahre versklavt und nun konnten sie endlich aus dieser Gefangenschaft in Ägypten hinausziehen. Und sie befanden sich mitten in der Wüste wieder ohne Nahrung, ohne Wasser und ohne Brot. Und das ist ihnen relativ schnell klar geworden, dass sie jetzt ein immens großes, ein ernstzunehmendes, ein existenzielles Problem hatten. Und sie schrien zu Mose, ihrem Anführer: Mose, was soll das? Wie sollen wir jetzt überleben? Wir werden alle sterben. Und Mose hat zum Himmel, zu Gott gebetet und hat gesagt: Gott, ich brauche deine Hilfe. Und siehe da, es kam das Brot des Himmels. Das, was die Israeliten dann Manna genannt haben. Auf einmal fanden sie in ihrem Lager ganz viele kleine Krumen, die sie einsammeln konnten. Und sie waren verwundert und erstaunt und haben gefragt: Manhu, was ist das? Und daher kommt der Name Manna, das Himmelsbrot. Und das Versorgen Gottes wird auch an der Stelle nochmal deutlicher, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass die Israeliten immer nur für einen Tag das Manna sammeln konnten. Alles, was sie zu viel gesammelt hatten, wurde sofort schlecht. Das heißt, sie waren komplett abhängig vom Versorgen Gottes. Sie konnten gar nicht anders, als ihm zu vertrauen und jeden Tag sich neu darauf einzulassen, dass Gott ihnen das Manna wieder für einen Tag schenkt. Dieses Anhäufen von Dingen, von Nahrungsmitteln, wie wir das vielleicht heute kennen, in unseren Breitengraden, das war da nicht möglich. Und somit war auch ganz klar, es ist der Herr des Himmels, der Versorger ist. Aber gleichermaßen war auch klar, dass dieses Brot, dieses Manna, nicht vom Tod errettet oder so, oder nicht in Ewigkeit bleibt. Die Menschen sind trotzdem gestorben. Und genau hier setzt Jesus auch an. Jesus sagt: Schafft euch eine Speise, schafft euch etwas, was ewig bleibt und nicht verderblich ist, wie das Manna im Übrigen in der Wüste. Und da wird es jetzt auf einmal ganz persönlich. Und deshalb heißt der zweite Punkt auch: Jesus, das Brot deines Lebens. Nicht nur das Brot des Lebens, sondern Jesus, das Brot deines Lebens. Wir haben im ersten Punkt jetzt eine ganze Menge gehört darüber, was Brot im Altertum bzw. im alten Israel bedeutet hat. Und jetzt kümmern wir uns mal um das Heute und um dein Brot des Lebens. Jesus, dein Brot des Lebens. Brot ist auch heute, klar, noch wichtig. Und wir essen fast alle in irgendeiner Form Brot, wenngleich Brot sicherlich hier auch generell als Grundnahrungsmittel verstanden werden kann. Und die haben sich heute einfach auch nochmal ein bisschen weiter aufgefächert. Aber Jesus sagt auch hier wieder: Letztlich kümmert euch darum nicht. Also sorgt euch nicht, so heißt es in Vers 27, müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Also fallen auch unsere Grundnahrungsmittel letzten Endes unter diesen Vers, den Jesus da sagt. Es scheint also um noch etwas anderes zu gehen, um mehr zu geben. Ja, da ist auf der einen Seite die Sorge um das tägliche Brot, was wir essen. Aber viel wichtiger offensichtlich für Jesus ist: Wie geht es uns geistlich? Was ist unser geistliches, geistiges Brot, was wir zu uns nehmen? Ich glaube, dass wir uns tatsächlich mit einer ganzen Menge Dinge beschäftigen und auch füttern. Und dann müssen wir uns mal genau angucken, ob das immer so gut ist. Jesus zumindest sagt: Kümmert euch darum, dass ihr gute, geistige, geistliche Nahrung bekommt. Die spannende Frage ist: Wie komme ich denn eigentlich an gute Nahrung? Ist übrigens ja auch heute ganz großes Thema in der ganzen Brotthematik. Wo komme ich an gutes Brot? An gut verträgliches Brot, was meinem Körper gut tut? Und genauso können wir, und viel wichtiger noch, fragen: Wo kommen wir an gute, existenzielle, wichtige Nahrung für unser geistiges Leben. Jesus sagt in Vers 35 unseres Predigttextes: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus definiert sich selbst als das Nonplusultra der geistigen Nahrung, als das absolut Notwendige und Wichtige, als das, was dein Leben bereichert, und zwar nicht nur hier, sondern bis in alle Ewigkeit. Aber wie komme ich denn jetzt daran? Wie sieht das konkret aus in meinem Leben? Wie komme ich zu Jesus? Wie gestaltet sich das? Ich würde das gerne ein wenig konkretisieren und für den Alltag ein wenig aufschlüsseln. Und dazu habe ich mir drei ganz kleine Punkte, Hinweise, Ratschläge im besten Sinne überlegt. Das eine ist Gebet. Jesus selbst betet und lehrt es uns auch zu beten. Die ganze Bibel ist davon voll, wie Menschen zu Gott beten. Und dabei ist auch, wenn wir uns in der Bibel das anschauen, klar, dass es sehr, sehr viele verschiedene Gebetsformen, Zeiten und Orte gibt. Da ist eine sehr große Freiheit. Es ist vielleicht gar nicht immer die morgendliche Stille, die von manchen ja sehr angepriesen wird. Man kann genauso gut auch im Auto beten, auf der Arbeit beten. Hauptsache, du kommst in Kontakt mit Gott und gestaltest deinen Alltag mit ihm. Das ist ein Teil der geistlichen Nahrung, die du zu dir nimmst. Du stehst in Verbindung mit Gott. Das kann ein ganz kleines Gebet sein, es können aber auch längere Gebetszeiten sein. Es ist ein bisschen wie mit einer Beziehung. Klar, wenn ich mit jemandem in einer Beziehung stehe, dann gibt es auch verschiedene Formen der Kommunikation. Wenn ich meine Frau mittags mal aus dem Büro heraus anrufe, ist das natürlich eine andere Art der Kommunikation, wie wenn ich abends auf der Couch mit ihr ein langes Gespräch führe. Also Gebet als ein Teil der geistlichen Nahrung. Ein anderer Teil ist, dass wir als Menschen gemeinsam zusammenkommen. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19, und auch das sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Also wo zwei oder drei Menschen zusammenkommen, das ist Gemeinschaft. Hatten wir übrigens im ersten Punkt auch schon. Ja? Da ging es ja darum, dass das Brot Gemeinschaft stiftet, Intimität stiftet. Und wenn Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann hat das auch auf jeden Fall etwas mit Gemeinschaft zu tun. Jesus ist ein Gemeinschaftsfan. Und ja, in der Corona-Zeit ist Gemeinschaft an manchen Punkten echt schwierig geworden, in der Tat. Aber sie ist nicht unmöglich. Und wo zwei oder drei, so wie es die Bibel hier sagt, das ist allemal möglich momentan. Ja, kommt zusammen, werdet kreativ in den ja, Formen, wie man zusammenkommen kann. Ich habe meinen Geburtstag zum Beispiel mit zwei guten Freunden gefeiert. Und zwar nicht, indem wir live zusammensitzen konnten. Das ging damals noch nicht so gut. Sondern indem wir miteinander geskypt haben. Und da miteinander erzählt haben und ein bisschen was geknabbert haben. Es geht manches. Kommt zusammen. Also erstens Gebet, zweitens Gemeinschaft. Und drittens Bibel lesen. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. In Kolosser, in dem Kolosserbrief heißt es in Kapitel 3, Vers 16, das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Das heißt also, das Forschen in der Bibel, das Lesen in der Bibel kann ich auch echt ans Herz legen. Und auch da kann man kreativ werden. Man kann Bibel auch hören. Es gibt die Möglichkeit, über eine Bibel-App sich die Bibel vorlesen zu lassen. Somit kann ich sogar auf Autofahrten Bibel hören und mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das machen immer wieder Menschen und es ist, finde ich, eine super Alternative zum Beispiel zum Hörbuch hören. Viele von euch hören Hörbuch auf einer langen Auto- oder Zugfahrt oder auf einer Flugzeugreise. Man kann sich die Bibel auch vorlesen lassen. Und somit komme ich auch da in Kontakt mit den Worten, die Gott gesprochen hat. Und das tut mir gut und ich merke, und viele andere merken das auch, dass das in das Leben hineinspricht. Also drei kleine Hinweise. Gebet kann man machen, wo auch immer man sich aufhält. Die Leitung zu Gott ist jederzeit offen. Gemeinschaft, klar, das muss man ein bisschen planen, aber ich mache euch sehr viel Mut. Habt Gemeinschaft miteinander, lest dort miteinander die Bibel, betet miteinander. Das ist echt eine sehr, sehr bereichernde Form. Sie wird von Jesus selbst empfohlen. Und nicht zuletzt das Bibellesen. Auch generell ist es bei der Nahrung so, das haben wir aus dem Alten Testament gelernt, das Manna, wir erinnern uns, ist eine tägliche Nahrung, die zur Verfügung gestellt worden ist, die man aber nicht konservieren konnte. Und ich glaube, dass es sich ganz ähnlich auch mit der geistigen Nahrung verhält. Es bringt relativ wenig, wenn ich jetzt wegen mir einen ganzen Tag investiere und ganz, ganz viel Bibel lese, das ist bestimmt super, und ich dann aber 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 Monate gar nichts mit Gott, gar nicht mit Gott unterwegs bin, das ist nicht so hilfreich. Auch hier ist es gut, wenn wir regelmäßig uns geistige Nahrung besorgen. Jesus macht uns sehr, sehr viel Mut dazu, zu ihm zu kommen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, denn er ist das Brot des Lebens. Bei ihm finden wir das, was wir für unser geistliches Leben so unbedingt wichtig brauchen. Mach dich auf diese Entdeckungsreise und entdecke wunderbare Sachen. Es ist am Ende wie mit einem leckeren Buffet. Man entdeckt, wenn man mit Jesus unterwegs ist, immer neue Sachen. Und man bleibt in der Regel nicht bei der Vorsuppe stehen, sondern man testet sich durch das ganze Buffet und schmeckt eine unglaubliche Tiefe. Lass dich auf diese Reise ein. Es ist gut. Und es haben viele Menschen schon in der Bibel so erlebt, in der gesamten Kirchengeschichte. Ja, und auch ich habe damit eine Menge erleben dürfen bisher in meinem Leben. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, und du bist der Herr und du bist unser Brot des Lebens. Und du möchtest uns gut tun, du möchtest uns begegnen. Du möchtest für uns da sein und die Beziehung zu dir, sie ist so viel kostbarer als alles, was uns diese Welt geben kann. Das, was du uns gibst, ist nicht bezahlbar mit Geld, nicht mit unserer Hände Werk. Das, was du uns gibst, das bewegt uns tief und ist eine Quelle von Kraft und Freude, von Energie, Power, Hoffnung und Perspektive. Danke, dass du uns begegnen willst. Danke, dass du uns begleiten möchtest. Segne jeden Einzelnen, segne die Menschen, die in so vielen verantwortungsvollen Positionen in dieser Welt regieren. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest und ihnen auch diese Freude des Glaubens schenkst. Und gemeinsam beten wir: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt geht im Segen des Herrn, der euch Kraft geben möchte, der euch Energie geben möchte, der euch begegnen möchte und Gemeinschaft mit euch haben möchte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.